auf der S3 und S5.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Abend. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg sollen in diesen Minuten anfangen. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Mittag beginnen. Laut Autobahn GmbH musste die Brücke aber nochmal abgestützt werden. Mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern sollen jetzt einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Die Westendbrücke weiter nördlich an der A100 soll ab morgen abgerissen werden. Das hat die zuständige Gesellschaft Deges mitgeteilt. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist diese Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24 Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau.
Der Brandenburger Bauernverband begrüßt Pläne, den Schutzstatus des Wolfes in Deutschland zu lockern. Der Wolfsbeauftragte Schreinicke sagte im RBB 24 Inforadio, dies sei ein pragmatischer Weg, um Angriffe auf Nutztiere zu verringern. Er hat dabei auf Erfahrungen in der Schweiz verwiesen, denn dort sei die Zahl der Wolfsrisse durch die Jagd deutlich zurückgegangen. Im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung ist vereinbart, den Schutzstatus des Wolfs von Wölfen herabzustufen. Die Berliner SPD-Spitze empfiehlt den Parteimitgliedern in der Stadt, dem Koalitionsvertrag der künftigen schwarz-roten Bundesregierung zuzustimmen. Das hat der Landesvorstand mitgeteilt, nachdem er sich mit dem Entwurf befasst hat. Bei der SPD soll am Dienstag eine Online-Befragung der Mitglieder beginnen. Bei der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag Ende April. Die CSU-Gremien haben dem Vertrag schon zugestimmt. Der US-Sondergesandte für Russland Witkoff ist in St. Petersburg gelandet. Dort will er sich mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Kreml-Sprecher Peskow hat mitgeteilt, dass Putin und Witkoff über die Ukraine sprechen wollen. Es handle sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Witkoff war zuletzt immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Falschaussagen der russischen Führung hinsichtlich der Ukraine öffentlich wiederholt hat.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Abend dichte Wolken und oft trocken. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 12 Grad, in Küritz 16. In der kommenden Nacht bewölkt, überwiegend trocken, 10 bis 7 Grad. Morgen wird es freundlicher mit Sonnenschein bei bis zu 20 Grad. Am Sonntag dann noch etwas wärmer, allerdings auch Schauer und Gewitter bei bis zu 24 Grad. 18.03 Uhr wird es jetzt.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute hat sich in Brüssel erneut die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe getroffen. Deutschland und rund 40 weitere Staaten haben der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland langfristige Unterstützung zugesagt. Aus Brüssel berichtet unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Boris Pistorius war zufrieden am Ende der Beratungen der Ukraine-Unterstützergruppe. Pistorius hat sie zum ersten Mal geleitet, zusammen mit dem britischen Verteidigungsminister John Healey.
John, I think we did a good job this morning.
Insgesamt sind Zusagen für Waffenhilfen in Höhe von 21 Milliarden Euro zusammengekommen. Der britische Verteidigungsminister spricht von einer Rekordsumme.
A record boost in military funding for Ukraine. And we're also surging that support to the frontline fight.
Beide Pistorius und sein britischer Amtskollege betonen, dass die Militärhilfe für die Ukraine fortgesetzt wird, auch wenn nicht klar ist, welchen Beitrag die Amerikaner künftig leisten werden. Pistorius sprach das offen an in Brüssel. Nach seiner Einschätzung lässt sich im Moment einfach nicht voraussagen, ob der amerikanische Präsident Trump der Ukraine weiterhilft mit Waffen oder nicht. Sein Verteidigungsminister Hexas jedenfalls fehlte in Brüssel. Er ließ sich zuschalten. Unklar ist nach wie vor, ob es europäische Truppen zur Absicherung einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine gibt. Eine verfrühte Debatte, findet Pistorius, der darauf hinweist, dass Russland immer noch Raketen gegen zivile Einrichtungen in der Ukraine richtet.
Ich halte es für klüger, nicht jeden Tag darüber zu sprechen, was wer wann machen könnte, unter welchen Umständen. Ich glaube, das hilft niemandem. Entscheidend ist, dass wir handlungsfähig sind, in dem Augenblick, in dem wir handlungsfähig sein müssen.
Pistorius, der im Moment geschäftsführender Verteidigungsminister ist, nahm auch zu Berichten aus einem internen Bundeswehrpapier Stellung, in dem es um Probleme mit deutschen Waffen in der Ukraine ging.
Diese Berichte habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, weil wir in regelmäßigem Austausch sind mit unseren ukrainischen Partnern und Meldungen wie diese oder Beschwerde über unser Material sind mir nicht bekannt geworden.
Wenige Stunden danach meldete sich der ukrainische Botschafter in Deutschland zu Wort, Alexei Makeyev. Die deutschen Waffen, sagte er, gehören zu den besten, die wir haben, so wörtlich, sie hätten sich im Einsatz sehr gut bewährt.
Soweit der Bericht unserer Korrespondentin Helga Schmidt aus Brüssel vom Treffen der NATO-Ukraine-Kontaktgruppe. In Berlin sind am Nachmittag laut Polizei etwa 200 Menschen mit dem Rad von der SPD-Parteizentrale zur CDU-Parteizentrale gefahren. Es war eine Fahrraddemonstration von Fridays for Future für mehr Klimaschutz. Auch an anderen Orten in Deutschland wurde protestiert. Man ist unzufrieden mit dem, was Union und SPD zur Klimapolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann hat nachgeschaut, was in dem Vertrag steht und ob die Kritik berechtigt ist.
16 Mal findet sich Klimaschutz im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Zum Vergleich, im Vertrag der Ampelkoalition 2021 war Klimaschutz 51 Mal zu lesen. Gewiss sagt das erst einmal nichts darüber aus, wie gut oder schlecht die Klimapolitik der nächsten Bundesregierung wird. Wie die Vorgängerkoalitionen hält auch Schwarz-Rot an den Klimaschutzzielen fest. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien soll weitergehen, sagt die klimapolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer.
Heute schon sind die erneuerbaren Energien die günstigste Form, Energie zu gewinnen. Und deswegen ist es auch sozial geboten, diesen Umstieg auf erneuerbare Energien hinzubekommen.
Im Verkehrsbereich, dort wo nach wie vor viel CO2 ausgestoßen wird, setzen CDU, CSU und SPD auf die E-Mobilität, um Klimaschutz voranzutreiben. Doch das war es dann mit den guten Nachrichten, findet Martin Kaiser von Greenpeace.
Dass der Koalitionsvertrag von Union und SPD dem Klimaschutz keine Priorität mehr einräumt, ist ein großes Versagen.
Von einem Versagen oder Rückschritt sprechen viele Klimaschutzverbände und Umweltschutzorganisationen. Vor allem folgende Kritikpunkte sind immer wieder zu hören. Union und SPD würden weiter zu stark an fossilen Energieträgern wie Gas und Kohle hängen. Das sei zum Beispiel daran zu erkennen, dass viel Geld in neue Gaskraftwerke fließen soll. Vom Ziel der Ampelkoalition, 2030 aus der Kohle auszusteigen, ist im neuen Koalitionsvertrag nichts mehr zu lesen. Stattdessen soll der Ausstieg 8 Jahre später kommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban, der für die Union am schwarz-roten Klimaplan gearbeitet hat, verteidigt diese Entscheidung.
Die letzte Bundesregierung hat sich dazu entschieden, nicht als erstes die Kohlekraftwerke, sondern als erstes die Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen. Aber dann ist ja auch die folgerichtige Notwendigkeit, dass man eben auch die Kohlekraftwerke erst einmal mindestens in der Reserve oder aber vielleicht sogar am Netz braucht, um die Versorgungssicherheit in Deutschland herzustellen.
Was Umweltschützer wie Martin Kaiser von Greenpeace besonders ärgert, Union und SPD wollen in Deutschland Gas fördern.
Und dass Deutschland dann noch in der Nähe eines UNESCO-Weltnaturerbes, nämlich der Nordsee, in Borkum, in einem Tourismusgebiet, selber jetzt Gasbohrungen zulassen wollen und Gas fördern wollen, ist wirklich ein absolutes Paradoxon und überhaupt nicht nachvollziehbar.
Einer der Hauptkritikpunkte am Koalitionsvertrag, das sogenannte Heizungsgesetz, soll abgeschafft und durch neue Regeln ersetzt werden. Nach dem Streit um das Gesetz in der Ampel würden erneut Handwerker und Verbraucher verunsichert und die Klimaziele gefährdet, klagen Klimaschützer. CDU-Politiker Tilman Kuban sieht das anders.
Wir sorgen dafür, dass es für die Menschen endlich wieder ein bisschen mehr Freiheit gibt und nicht diese Bevormundungspolitik, und das halte ich auch für vollkommen richtig.
Er will das bisherige Gesetz aufweichen und Vorgaben, wie klimafreundlich eine neue Heizung sein muss, lockern. Fazit: Schwarz-Rot und Umweltschützer liegen bei vielen Themen über Kreuz. Vielleicht einer der Gründe, warum Klimaschutz 16 Mal und nicht mehr im Koalitionsvertrag zu lesen ist.
Soweit Jan Zimmermann aus dem Hauptstadtstudio. Die Finanzminister der EU erlebten erlebten während ihres Treffens in Warschau ein Wechselbad der Gefühle. Am Ende war es etwas entspannter als zu Beginn. Und unser Korrespondent Jakob Meyer registrierte ein Aufatmen nach dieser beispiellos turbulenten Woche.
Der Gastgeber, Polens Ressortchef Andrzej Domański, begrüßt, dass die US-Regierung eine befristete Pause im Zollstreit angekündigt hat. Er spricht von einem ersten Schritt in die richtige Richtung. Auch Bundesfinanzminister Jörg Kukies erkennt Bewegung in Washington. Er sieht klare Signale, dass man in den USA die negative Reaktion der Märkte verstehe und an einer Einigung interessiert sei.
Aber dass es immerhin mal erste Signale gibt, dass man sich auch vorstellen kann, als Ergebnis mit den Zöllen runterzugehen, statt höher zu gehen, ist ja schon mal etwas Positives.
Kukies unterstützt wie andere Minister die Antwort aus Brüssel. Die EU-Kommission hat ihrerseits ein erstes Paket von Gegenmaßnahmen für 90 Tage ausgesetzt und signalisiert Verhandlungsbereitschaft. Übermorgen fliegt Handelskommissar Maroš Šefčovič wieder zu Gesprächen nach Washington. Dabei schließt die Kommission Gegenmaßnahmen weiter nicht aus. Europas Finanzmärkte sind trotz allem stabil, betont die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde. Wir beobachten alle Börsenentwicklungen sorgfältig. Es hat zuletzt Schwankungen gegeben, aber in Europa und vor allem im Euroraum haben wir beobachtet, dass die Börseninfrastrukturen und der Anleihenmarkt ordnungsgemäß funktionieren. Nach Angaben von EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis treffen die negativen Auswirkungen des Zollstreits vor allem die USA selbst, weil Zölle Kaufkraft einschränken, Reallöhne sinken lassen und importierte Güter für die Produktion verteuern. Der EU-Kommissar klingt in Warschau weniger zuversichtlich als die Minister. Die Lage bleibe trotz der jüngsten Wende in Washington sehr unbeständig und unsicher, erklärt Dombrovskis. Es schafft zwar Raum für Verhandlungen, aber wir sollten nicht vergessen, dass 10% pauschale Zölle für fast alle Länder weiter bestehen und die USA außerdem ihre 25% Zölle auf Stahl, Aluminium, Autos und Autoteile nicht ausgesetzt haben. Falls Verhandlungen mit Washington scheitern, ist die EU-Kommission nach den Worten ihrer Präsidentin bereit, ihre schärfste Waffe einzusetzen und US-Dienstleistungen ins Visier zu nehmen. Wie Ursula von der Leyen im Interview mit der Financial Times erklärt, wäre etwa eine Abgabe auf Werbeeinnahmen von digitalen US-Diensten möglich. Wirtschaftskommissar Dombrovskis verweist in Warschau darauf, dass die EU im Handel mit Dienstleistungen mit den USA anders als bei Waren ein Defizit verzeichnet. Wenn wir über eine handelspolitische Reaktion diskutieren, müssen wir also natürlich auch Dienstleistungen einschließlich der digitalen berücksichtigen. Und wie wir von Kommissionsseite dargelegt haben, bleiben bei der Diskussion über weitere Gegenmaßnahmen alle Optionen auf dem Tisch. Dabei gibt Bundesfinanzminister Kukies allerdings zu bedenken, dass die schärfste Waffe der EU auch Europa selbst treffen könnte.
Bei den Digitalkonzernen müssen wir einfach vorsichtig sein, weil wir keine wirklichen Alternativen haben. Ich habe gestern wieder mit Wirtschaftsvertretern gesprochen, die mir berichtet haben, dass es schlichtweg keine Cloud-Anbieter, KI-Anbieter von der Skalierung gibt, auf die man ausweichen kann.
Kukies betont, dass sich die Bundesregierung im Zollstreit eng mit Brüssel abstimmt.
Unser Korrespondent Jakob Meyer, sonst in Brüssel unterwegs, berichtete aus Warschau vom EU-Finanzministertreffen. Das italienische Militär hat erneut 40 Migranten nach Albanien gebracht. Sie werden dort in einem gesicherten Flüchtlingslager untergebracht. Für wie lange, das ist zunächst eine juristische Frage, berichtet unsere Korrespondentin Lisa Weiß aus Rom.
Bei den ersten drei Versuchen haben italienische Richterinnen und Richter die Menschen zurück nach Italien geholt, wegen der unklaren Rechtslage. Der Fall wird momentan vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt. Aber diesmal soll alles anders werden. Denn diesmal hat Italien keine Migranten nach Albanien gebracht, die ihr Asylverfahren noch vor sich haben. Stattdessen sind es 40 abgelehnte Asylbewerber aus Italien, die in einem Lager in Albanien auf ihre Abschiebung in ihre Heimatländer warten sollen. Allerdings ist auch nicht klar, ob es momentan wirklich rechtlich möglich ist, Abschiebeeinrichtungen außerhalb der EU zu betreiben. Die EU-Kommission hat vor einiger Zeit angekündigt, das grundsätzlich möglich machen zu wollen. Eine solche Rechtsgrundlage dafür gibt es aber momentan noch nicht.
Italiens Regierung schickt wieder Migranten nach Albanien, Lisa Weiß berichtete. Bei uns geht es jetzt weiter mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Doris Fitschen starb am 15. März im Alter von 56 Jahren an einem Krebsleiden. Sie war eine der wichtigsten Fußballerinnen Deutschlands, spielte 144 Mal in der Nationalmannschaft, wurde unter anderem 4-mal Europameisterin und war zuletzt die Chefkoordinatorin für Frauenfußball beim DFB. Heute nahmen zahlreiche Weggefährtinnen und Freunde Abschied in Frankfurt. Volker Hirt war dabei. Volker, wie lief denn diese Trauerfeier?
Das Ganze fand statt im kleinen Stadion am Frankfurter Brentanobad, einst Spielstätte des FFC Frankfurt, den Doris Fitschen groß gemacht hat, deutsche Meisterin und Pokalsiegerin wurde. Unter strahlend blauem Himmel war ein riesiges Porträt mit einer strahlenden Doris Fitschen aufgestellt, direkt vor der Haupttribüne, auf der rund 600 Freunde, Freundinnen, Kollegen und Kollegen sowie Fans Platz genommen hatten. Auf einer großen Videoleinwand wurden Bilder aus dem privaten, aber auch sportlichen Leben eingeblendet. Es gab Musik, eingeleitet durch Halleluja, aber auch Elton John und Udo Lindenberg. Der Rahmen war festlich, durchaus traurig, aber auch heiter, wenn Anekdoten aus dem Leben der Ex-Nationalspielerin erzählt wurden.
Und wie wurde Doris Fitschen dann gewürdigt?
Durch ergreifende Reden, und man merkte den Rednerinnen an, wie schwer ihnen der Abschied fiel. Zunächst trat Heike Ulrich ans Rednerpult. Die Generalsekretärin des Deutschen Fußballbundes hat sehr eng mit Doris Fitschen zusammengearbeitet, erinnerte sich an viele berufliche, aber auch private Momente, würdigte den überragenden Anteil von Doris Fitschen an der Entwicklung des Frauenfußballs, der auch durch sie mehr als salonfähig geworden ist. Die ehemalige Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth würdigte Fitschen als große Sportlerin der Stadt, die schließlich Olympia an den Main gebracht hat, als sportlich verantwortlich und somit auch verantwortlich für den Sieg des Frauenteams bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Schließlich sprach die langjährige Bundestrainerin Silvia Neid, die 39 Jahre mit Doris Fitschen eng befreundet war, die so kämpferisch und leidenschaftlich gewesen sei, aber ihren großen Kampf gegen die Krankheit dann doch verlieren musste.
Bewegende Trauerfeier, Volker Hirt, über den Abschied des DFB von Doris Fitschen. Wir schauen zum Radsport. Maximilian Schachmann hat bei der Baskenland-Rundfahrt die Chance auf den Gesamtsieg gewahrt. Der 31 Jahre alte Berliner vom Team Sudal Quickstep kam auf der vorletzten Etappe von Urduna nach Guernica mit dem Hauptfeld ins Ziel. Schachmann geht mit unverändert 30 Sekunden Rückstand als Zweiter der Gesamtwertung in die abschließende Königsetappe morgen am Samstag. Den Tagessieg am Freitag, also heute, sicherte sich der Ire Ben Healy. Der Portugiese João Almeida geht im gelben Trikot als klarer Favorit auf den Gesamtsieg in den Entscheidungstag. Und noch Tennis. Die deutschen Tennisspielerinnen haben die Finals im Billie Jean King's Cup deutlich verpasst. Nach einem 0:3 gegen die Niederlande besiegelte die Einzelniederlage von Jule Niemeyer heute im Duell mit Großbritannien das schnelle Aus in der Qualifikation. Der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. 2024 war ein sogenanntes Superwahljahr und in solchen Wahljahren ist zuletzt auch immer wieder beobachtet worden, dass es einen Anstieg an politisch motivierten Straftaten gibt. Nur in Brandenburg war dieser Anstieg 2024 enorm. Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion ordnet im Gespräch ein, was die Innenministerin in Potsdam heute an Zahlen vorgelegt hat.
Ja, es liegt eine Rekordzahl vor bei den politisch motivierten Straftaten tatsächlich. Also so wie die Polizei zählt, das macht sie seit 2001 und seitdem war die Gesamtzahl noch nie so hoch wie letztes Jahr. Also wir sprechen da von knapp 6.800 Taten insgesamt letztes Jahr. Das ist dann auch nochmal ein enormer Anstieg im Vergleich zum Jahr davor, 23. Da waren es etwa 4.000 Straftaten und das sind zu einem großen Anteil Taten im Zusammenhang, du hast es gesagt, zu den vielen Wahlen. In Brandenburg gab es ja mit der Landtagswahl dann ja auch nochmal mehr Wahlkampf für die Parteien und auch für die Bürger, mehr abzustimmen als etwa zum Beispiel in Berlin.
Was sind das im Wahljahr für Straftaten?
Ja, also wir sprechen von dem typischen Bärtchen anmalen auf den Plakaten, aber Polizei und Innenministerin sind eben auch besorgt, weil die Zahl der Gewalttaten tatsächlich im politisch motivierten Bereich auch zugenommen hat. Innenministerin Katrin Lange hat das heute so auch formuliert.
Da geht es darum, dass eben zum einen Plakate beschädigt wurden, dass es aber eben auch Angriffe auf Mandats- und Amtsträger oder Wahlhelfer gibt. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, unabhängig von dem Wahljahr oder nicht. Wir haben ja irgendwann Wiederwahlen. Und von daher muss man schon sagen, dass die Entwicklung, die politische Auseinandersetzung dahingehend ist, dass wir hier eine Verrohung an der Stelle haben.
225 Gewalttaten letztes Jahr, davor waren es 174. Wir haben ja letztes Jahr da auch teilweise erschreckend brutale Angriffe auch bundesweit gesehen auf Mandatsträger, auf Politiker, auf Wahlkämpfer. Das bewegt sich Gott sei Dank in Brandenburg auf einem ganz niedrigen Niveau. Zwei solcher Angriffe sind natürlich zwei zu viel. Ja, wichtig ganz sicher dabei, wo die Schwerpunkte liegen. Und das sind ganz klar die rechtsmotivierten Straftaten. Insgesamt machen die mehr als die Hälfte aller Taten aus und auch gut die Hälfte der Gewalttaten der politisch Motivierten ist rechtsmotiviert. Das waren 113 Gewalttaten letztes Jahr, 51 waren es von links letztes Jahr. Und wenn wir nochmal gucken bei den Straftaten insgesamt, wovon sprechen wir da eigentlich? Die meisten Taten, das sind sogenannte Propagandadelikte, wiederum auch da die Rechtsmotivierten weit vorne und Propagandadelikte, das heißt also verbotenes Propagandamaterial wird da verbreitet oder es werden Kennzeichen verwendet oder zur Schau getragen auf T-Shirts zum Beispiel, die verboten sind und danach reihen sich dann in diese Top 4 der meist begangenen Taten nach der Propaganda dann noch die Sachbeschädigung ein, die Beleidigung und die Volksverhetzung.
Kürzlich hat ja die Brandenburger Beratungsstelle Opferperspektive von einem Höchststand an rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Gewalttaten gesprochen. Und da war von einer Rückkehr der sogenannten Baseballschlägerjahre, also der Anfang der 90er Jahre, die Rede. Wie findet sich das jetzt in der polizeilichen Statistik für 2024 wieder?
Na, wir haben ja eben schon den Schwerpunkt benannt und dazu gibt es auch den Hinweis, dass die Kriminalisten ähnliche Jugendgruppen wie solche in den Baseballschlägerjahren, in den 90er Jahren intensiv beobachten, auch wenn sie nicht so groß sind. Andere Experten haben auch schon beschrieben, dass da auch teilweise das gleiche Outfit benutzt wird, also Bomberjacke, Stiefel, Glatze. Das sind oft sehr, sehr junge Täter und solche, wo die Gewalthemmschwelle sehr niedrig steckt und die sich dann eben oft über das Internet, das ist dann wiederum neu, organisieren in dem Wissen aus den vergangenen Jahren, dass man mit eher festen Organisationsstrukturen, wie das früher in den 90er Jahren ja schon der Fall war, dann sehr viel mehr Angriffsfläche für die Sicherheitsbehörden bietet. Und da ist man dann heute einfach auf Täterschaft sehr flexibler aufgestellt, was es für die Polizei sehr viel schwieriger macht, diese Leute zu beobachten und zu bekämpfen.
Das war unser Landesreporter Nico Hecht. Und unsere Reporterin Juliane Kowolik, die ist in den letzten Tagen nicht von der Ringbahnbrücke hier am Funkturm, am Dreieckfunkturm weggekommen. Jeden Tag gab es da irgendetwas Neues zu berichten. Und heute Mittag sollte es ursprünglich schon losgehen mit dem Rückbau.
Sicherheitsbedenken haben aber noch einmal zu einer Verzögerung des Starts geführt, erklärt Ralf Brodel, Sprecher der Autobahn GmbH.
Um 11 Uhr hatten wir dann nochmal den Hinweis, dass es noch sicherer wäre, es geht dann um Sicherheit, noch sicherer wäre, wenn wir hier noch eine statische Unterstützung machen, dieser Zufahrtsrampe. Das haben wir gemacht, haben andere Arbeiten, laufen jetzt parallel, die haben wir jetzt vorgezogen, sodass wir auch in keinen Verzug kommen.
Zu groß war die Gefahr, dass die Zufahrtsrampe einbrechen könnte oder zu große Betonteile unkontrolliert herunterstürzen könnten. Wenn die Zufahrtsrampe dann abgetragen ist, geht es an die eigentliche 120 Meter lange Ringbahnbrücke. Auch dort soll abgeknabbert werden und kein Teil oder die gesamte Brücke einstürzen. Ein Restrisiko bleibe aber weiterhin, so Brodel von der Autobahn GmbH.
Ausschließen kann man nie etwas. So, aber wir haben eine 99,9%ige Sicherheit.
Der Knabberbagger bringt die großen Betonteile runter auf die aufgetürmten Sandberge unter der Brücke. Sie werden dann vor Ort zerkleinert und mit Lkw abtransportiert. 11.000 Tonnen Bauschutt entstehen allein durch das Zerkleinern der Brücke. Die Brückenteile sollen in der Nähe recycelt und entsorgt werden. Trotz der Verzögerung heute bleibt die ausführende Autobahn GmbH beim ursprünglichen Zeitplan. Denn 70 Menschen arbeiteten Tag und Nacht auf der Baustelle, sagt Ralf Brodel.
Bei dem Enddatum wird es bleiben. Wir arbeiten hier ja die ganze Zeit mit Hochdruck dran.
Und so besteht weiterhin der Plan, dass in 7 Tagen die Ringbahnbrücke zerlegt und abtransportiert ist. In 2 Wochen sollen dann die Gleise geräumt sein und die S-Bahn hat dann 3 Tage Zeit, ihre Bahnanlagen wieder in Betrieb zu nehmen, damit wie geplant am Montag nach Ostern am 28. April die Ringbahn wieder fahren kann.
Und im Livestream auf YouTube lässt sich nachvollziehen, ob und wie es vorangeht mit dem Rückbau der Ringbahnbrücke. Brandenburgs Landeshaushalt sieht drastische Kürzungen vor. Städte und Gemeinden sagen jetzt aber, so geht das nicht. Sie drücken den Alarmknopf. RBB-Reporter Toni Schmidt.
Jens Graf, Chef des Städte- und Gemeindebundes, beziffert die Summe, die den Verwaltungen dann fehlt, auf 400 Millionen.
Alle gehen davon aus, dass sie Nachtragshaushalte machen müssen, dass dann irgendwann die Haushaltssperre kommt. Und Haushaltssperre bedeutet, dass an die lokalen Unternehmen auch keine Aufträge mehr verteilt werden können. Und dadurch wird eine Abwärtsspirale in Kraft gesetzt. Darauf wollen wir jetzt aufmerksam machen, dass der Landtag sich bewusst ist, welche Auswirkungen gerade diese Kürzungsfälle auf die Städte und Gemeinden und damit auf alle Bürger und alle Unternehmen im Land Brandenburg haben wird.
An der Basis sollen es die Kommunen richten. Der Fantasie, was teurer und was gestrichen wird, seien keine Grenzen gesetzt. So Wiebke Shahin-Connolly, Bürgermeisterin von Zossen.
Wir müssen die Förderung für Vereine kürzen. Wir müssen auch Tatsache an unseren Ausstattungen in den Kitas und in den Schulen heran. In meinem Haushalt sind 2 Dorfgemeinschaftshäuser eingeplant und dann zu sagen, Leute, es tut mir leid, wir können es einfach nicht. Das wird schwer.
Und nebenan in Königs Wusterhausen bei Bürgermeisterin Michaela Wiczorek sieht es ähnlich aus.
Dann müssen wir Gebühren erheben dafür, dass jemand einen Hund anmeldet oder abmeldet. Dann müssen wir Gebühren erheben für Parken. Dann müssen wir Gebühren erheben für Verpackungssteuer, Übernachtungssteuer. Und wir feiern entweder Ostern oder den Weihnachtsmarkt. Andere Kommunen werden sagen, gar nicht mehr.
Wohlgemerkt, wenn der Haushalt so kommt, wie jetzt geplant. Denn den Kommunen werden Gelder gestrichen. Und von Einnahmen, die sie generieren, sollen sie mehr an das Land abgeben, entgegen der bisherigen Finanzpraxis, mit der sie geplant haben. Der Städte- und Gemeindebund will klagen, wenn der Haushalt so gesetzt wird. Jens Graf.
Wenn es jetzt so weitergeht, dass es der Finanzverfassung des Grundgesetzes widerspricht oder dass Beteiligungsverfahren nicht richtig durchgeführt worden sind, da schließen wir das jetzt nicht mehr aus, dass wir dann auch gerichtliche Schritte in Erwägung ziehen.
Ja. Da droht der Landesregierung aus SPD und BSW Ungemach. Österreich hat gestern die Grenzen dicht gemacht zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei. In Brandenburg hat es nach dem Ausbruch in Höhne im Januar keine weiteren Fälle gegeben. Über die strengen Maßnahmen damals wird noch immer diskutiert, hat RBB-Reporterin Felicitas Montag erfahren, auf einem Ziegenhof.
Seit kurzem leben wieder Tiere auf dem Ziegenhof von Jürgen Teut in Schöneiche. Vor 3 Monaten wurde seine gesamte Herde wegen der Maul- und Klauenseuche vorsorglich getötet. Infiziert waren die rund 60 Ziegen, Schafe und Rinder aber nicht. Deswegen sieht er die Keulung noch immer kritisch. Der 62-Jährige hätte sich stattdessen eine bessere Kommunikation und ein schnelleres Handeln der Behörden gewünscht.
Man hätte hierher kommen müssen, gleich am Freitag früh und den Laden erstmal dicht machen. So, dann hätte man die Tiere proben können und dann über das Wochenende entscheiden, nee, sind, ja, nein, dann wären die Proben alle so und dann wäre es gut gewesen. So, und dann hätte man Präventivmaßnahmen einzäunen, alle Desinfektion hätte man halt machen können.
322 Tiere wurden laut Brandenburgs Landwirtschaftsministerium wegen der MKS getötet. Ministerin Hacker-Mittelstädt verteidigt die Maßnahme, auch weil die Seuche gerade in Osteuropa wütet.
Wenn MKS ausbricht, müssen wir schnell reagieren und ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir diese Maßnahme getroffen haben. Gucken wir uns die Slowakei und Ungarn aktuell an. Da reden wir nicht von 300 Tieren, da reden wir von mehreren tausend Tieren, die aktuell getötet und unschädlich beseitigt wurden.
Brandenburg ist seit 3 Monaten MKS-frei. Bis auf einen letzten Sperrkreis, 6 Kilometer rund um den Ausbruchsort in Hönow. Die sogenannte Containment Zone sollte eigentlich nur bis heute gelten. Die Zone ebenfalls als MKS-frei eingestuft werden. Doch dazu kommt es nicht. Es fehlt noch grünes Licht von der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz WOHA.
Die MKS ist insbesondere gerade in Ungarn und in der Slowakei sehr stark am Wüten. Ich gehe davon aus, dass die WOHA mehr zu tun hat als sonst, gerade aufgrund des Seuchengeschehens und wir deswegen erst nächste oder übernächste Woche darüber informiert werden, ob wir die 6 Kilometer aufheben dürfen.
Sagt Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Den Tag können Sie auch als Podcast in der ARD Audiothek abonnieren.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A2 Richtung Magdeburg ist bei Magdeburg-Rotensee gesperrt. Dort ist ein Fahrzeug umgekippt. Hier bitte Vorsicht. Auf der westlichen A10 stockt es in beiden Richtungen vor der Baustelle Höhe Leest. Jeweils 10 Minuten müssen Sie hier zusätzlich einplanen. Stadtverkehr Berlin. A115 Avus stadteinwärts zwischen Spanischer Allee und Hüttenweg ist nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Westend. Die Königin-Elisabeth-Straße ist zwischen Knobelsdorf-Straße und Kaiserdamm Richtung Messegelände gesperrt. Dort gab es einen Unfall. Bei der S-Bahn beginnen heute Abend gegen 22 Uhr umfangreiche Bauarbeiten. Die Linien S3, S5, 7 und 9 sind dann bis 21. April zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz unterbrochen. Außerdem entfällt die S3 zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf bis 4. Mai. Auch die S5 ist zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April unterbrochen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Abend. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg sollen im Laufe des Abends anfangen. Ursprünglich sollten diese Arbeiten am Mittag beginnen. Laut Autobahn GmbH musste die Brücke aber noch einmal abgestützt werden. Von der Baustelle berichtet Juliane Kowolik, RBB 24.
Der sogenannte Knabberer, ein großer Bagger mit hydraulischer Betonzange, soll auch anfangen, die Zufahrtsrampe zur eigentlichen Ringbahnbrücke Stück für Stück abzubauen. Er meißelt und reißt dafür Betonteile aus der Brücke und legt sie dann auf das Fallbett, die großen Sandhaufen unter der Brücke. Dort werden sie zerkleinert und abtransportiert. Am 25. April soll alles fertig sein, 3 Tage später die Ringbahn wieder fahren.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Dem Innenministerium zufolge wurden rund 6.800 Fälle erfasst. Das ist ein Plus von fast 70% gegenüber dem Jahr 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich meistens um Propagandadelikte. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Mehr als 220.000 Menschen in Berlin und Brandenburg waren noch nie im Internet. Das zeigen Zahlen des Statistikamtes, die RBB 24 vorliegen. Damit war fast jeder 20. in der Region noch nie online. Die Zahl der Menschen in Brandenburg ist dabei höher und deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Der Brandenburger Bauernverband begrüßt Pläne, den Schutzstatus des Wolfes in Deutschland zu lockern. Das sei ein pragmatischer Weg, um Angriffe auf Nutztiere zu verringern, das sagte der Wolfsbeauftragte Jens Schreinecke im RBB 24 Inforadio. Er verwies dabei auf Erfahrungen in der Schweiz.
Vom 1. September 24 bis 31. Januar 25 sind dort 96 Wölfe entnommen worden. Dort sind die Risse dramatisch zurückgegangen. Und wenn man den Bestand dort hält, dann kann man auch die Risszahlen runterbekommen. Weniger Wölfe, weniger Risse.
Im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung ist vereinbart, den Schutzstatus von Wölfen herabzustufen. Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau dazu ab, wie die Mitgliedsländer auf den verschärften Zollkonflikt mit den USA reagieren. Bundesfinanzminister Kukies sagte zum Auftakt des Treffens, er habe den Eindruck, dass in Washington die negative Reaktion der Märkte verstanden worden sei. Es bestehe dort ein Interesse an einer Einigung. Mehrere Minister unterstützten den Kurs der EU-Kommission, die den USA weiter Verhandlungen anbietet, aber auch Gegenmaßnahmen nicht ausschließt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Und hier ist der Verkehrsservice von Inforadio. Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Großrehschen liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Das Wetter. Am Abend dichte Wolken und oft trocken. Aktuell in Berlin Kreuzberg 12 und in Küritz 16 Grad. In der Nacht bewölkt, überwiegend trocken, 10 bis 7 Grad. Morgen dann zunehmend freundlicher mit Sonnenschein bei bis zu 20 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Gut 4 Milliarden Euro Umsatz der angesiedelten Firmen. Der Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky über Gesundheitsvorsorge und kurze Wege.
Gut 4 Milliarden Euro Umsatz haben die Adlershofer Betriebe im letzten Jahr gemacht. Mit eingerechnet sind auch die Haushaltsmittel der wissenschaftlichen Einrichtungen. Das ist ein Plus von 3,5% im Vergleich zu 2023 und doppelt so viel wie noch vor 8 Jahren. Auch die Zahl der Beschäftigten ist gestiegen und trotzdem ist noch Platz. Es gibt noch viele freie Flächen, erläutert Roland Sillmann. Er führt die Geschäfte der Vista Management GmbH, die den Standort betreibt.
Wir sind jetzt bei knapp 30.000 Mitarbeitenden. Wir könnten noch mal verdoppeln. Der Platz gibt das her. Das Anspruchsvollste, wenn Sie noch mal verdoppeln wollen, wäre die Mobilität. Also wie schaffen Sie es, nachher 50.000 oder 60.000 Menschen jeden Tag an den Standort zu bringen und wieder vom Standort wegzubekommen?
Laut einer Umfrage der Vista Management ist die Stimmung unter den Adlershofer Firmen deutlich weniger eingetrübt als im Rest Deutschlands. 46% erwarten für dieses Jahr einen Umsatzplus. Nur 11% rechnen mit einem Minus. Als Grund geben die Betriebe an, dass sie hochqualifizierte Beschäftigte, einzigartige Produkte und ein gutes Netzwerk haben. Das trifft auch auf Magnosco zu. Die Firma hat eine digitale Lichtlupe inklusive Software und künstlicher Intelligenz entwickelt. Ärzte können damit Hautkrebs diagnostizieren, erklärt Geschäftsführer Sebastian Ahlberg.
Wenn sich der Arzt unsicher ist, was es denn ist, dann können die Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel ein Foto aufnehmen und das über einen Zeitraum verfolgen, ändert sich das Ganze. Mit unserem digitalen System ist das möglich, und zwar in einer Qualität, die es bisher noch nicht gab.
Magnosco hat begonnen, die Lupe und die Software an Ärzte zu verkaufen. Die KI wird gerade zugelassen und soll im Herbst dazukommen. Der Technologiepark birgt viele Vorteile für das Unternehmen, stellt Sebastian Ahlberg fest.
Einige Mitarbeiter haben hier zum Beispiel studiert oder promoviert. Kann man sich mal zum Mittag treffen und Dinge diskutieren. Das ist sehr, sehr wertvoll. Zum anderen haben wir aber auch ein Netzwerk aus Weltmarktführern, wenn es um Zulieferprodukte geht. Das heißt, wir beziehen auch Bauteile für unser Gerät direkt aus Adlershof.
Die Beschäftigten schätzen den Standort auch deshalb, weil sich hier Ärzte und Physiotherapeuten niedergelassen haben, die noch nicht so ausgelastet sind wie in anderen Stadtteilen. Außerdem gibt es das Gesundheitsnetzwerk Adlershof, dem sich viele Betriebe angeschlossen haben, erklärt Vista Management-Chef Roland Sillmann.
Also ganz viel haben wir Weiterbildungsaktivitäten, gerade im Bereich auf mentale Gesundheit, Burnout-Prophylaxe, dass diese Themen drin sind. Aber es gibt dann eben auch ganz einfach Yogakurse, Laufgruppen.
Was nicht gewachsen ist im vergangenen Jahr, ist die Zahl der Studierenden, im Gegenteil. Der Grund, das Interesse an naturwissenschaftlichen Studiengängen ist in ganz Deutschland zurückgegangen. Das spürt auch Adlershof. In Zukunft könnte das den Fachkräftemangel noch verschärfen, warnt Roland Sillmann. Noch ziehe Adlershof aber viele Akademiker aus der ganzen Welt an.
Anja Dobrodinsky über die jüngste Bilanz am Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof. Arbeitnehmervertretungen, Betriebsräte. In der Digitalwirtschaft war das lange Zeit eine Ausnahme. Aber inzwischen macht die Krise auch um diese Branche keinen Bogen mehr. Die Gewerkschaft IG Metall bemüht sich in Berlin, dem deutschen Hotspot der Digitalwirtschaft, die Arbeitsbedingungen der Branche mit Tarifverträgen zu regeln. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel.
145.000 Jobs. Damit beschäftigt die Digitalwirtschaft in Berlin mehr Menschen als alle Industriebetriebe zusammen. In der Industrie sind Betriebsräte und Tarifverträge Standard, in der Digitalwirtschaft hingegen nicht. Ob Hella Aglaia, VW Cariad oder Mercedes Ambition, bei den Softwaretöchtern der Autobauer und Zulieferer gelten Tarifverträge, der Muttergesellschaften in der Regel nicht. Bei bis zu 90% Homeoffice-Anteil und vielen Beschäftigten, die im Ausland arbeiten und noch nie in Deutschland waren, ist die Gründung von Betriebsräten für die Gewerkschaft IG Metall Pionierarbeit, um später Tarifverträge auszuhandeln. Jan Otto, Chef der IG Metall in Berlin, resümiert.
Wir haben hier eine multikulturelle Belegschaft aus zum Teil über 50, 60, 70 Nationen und natürlich viele Leute, die noch nicht wirklich wissen, was macht ein Betriebsrat, was macht eine Gewerkschaft. Aber wir haben jetzt schon festgestellt, dass die Lohngefälle unheimlich krass sind, selbst im gleichen Betrieb. Also wir haben ja hier ein unheimlich hohes Lohnniveau in dem Bereich. Da reichen unsere klassischen Metall-Elektro-Tarifverträge nicht, sondern wir brauchen den Digital-Tarifvertrag, den wir auch haben.
Gute Bezahlung garantiert aber noch lange nicht, dass bei Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechten alles im grünen Bereich ist. Ambition ist die Software-Tochter von Mercedes. In Berlin arbeiten rund 700 Digitalexperten. Die meisten stammen aus Ländern außerhalb der EU und sind mit hiesigen Arbeitnehmerrechten nicht vertraut. Betriebsratsvorsitzende Viktoria Fischer kam aus den USA nach Berlin und erklärt, weshalb auch Digitalexperten die Unterstützung einer Gewerkschaft und Tarifabschlüsse benötigen. Arbeit ist Arbeit, wir können ausgebeutet werden. Die guten Zeiten, das goldene Tech-Zeitalter, es läuft auf ein Ende zu. Sich in einer Gewerkschaft organisieren, das unterstützt uns. In der Automobilindustrie läuft es weltweit und besonders in Deutschland nicht wirklich gut. Die goldenen Zeiten sind auch in anderen Teilen der Digitalwirtschaft vorbei. Der Druck steigt. Viele Unternehmen machten die Erfahrung, dass auch ihnen der Geldhahn zugedreht wird, fasst Jan Brauburger, Digitalexperte der IG Metall, einen Branchentrend zusammen.
Allerdings ist es schon auch so, dass wir sehen, dass in vielen Betrieben gerade Abbaupläne verkündet werden, dass viele Unternehmen sich entweder aus dem Standort Berlin zurückziehen wollen oder zumindest große Teile ihrer Beschäftigten loswerden wollen.
Allerdings noch finden die meisten Digitalexperten nach einer Entlassung recht schnell wieder einen Job in Berlin.
Johannes Frevel berichtete.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Yasin Güler hat vor 2 Jahren einen islamistischen Anschlag überlebt, nur sehr knapp. Der Attentäter hat in einem Duisburger Fitnessstudio auf mehrere Menschen eingestochen. Für Yasin Güler war es ein langer, qualvoller Weg zurück ins Leben. Gesundheitliche, psychische Folgen auch bleiben. Von persönlicher Rache und politischen Abgrenzungsdiskussionen hält er aber nichts. Im Gegenteil, sein Buch über das Leben nach dem Attentat heißt »Vergeben statt Vergeben«. Gelten, warum wir Perspektiven gegen Gewalt brauchen. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Rose hat ihn zum Gespräch getroffen.
Herr Güler, Sie sind persönlich ein Opfer terroristischer Gewalt und waren als solches von der Bundesregierung zur offiziellen Gedenkfeier eingeladen. Was ging Ihnen dort durch den Kopf? Fühlen Sie sich angemessen gesehen?
Naja, ich glaube, dass wir immer noch ein Problem mit der Berichterstattung im Hinblick auf die Opfer haben, aber es geht auf jeden Fall voran und ich habe mich mit einigen Politikern diesbezüglich ausgetauscht und ich glaube schon, dass es auch zum Beispiel ein Fortschritt ist, dass es jetzt einen Bundesbeauftragten für Angelegenheiten von terroristischen Opfern gibt. Darüber hinaus finde ich die Idee, dass man eine Gedenkstunde abhält, sehr, sehr wichtig. Das gibt zum einen den Opfern das Gefühl, dass sie gesehen werden und zum anderen gibt es den Opfern auch die Möglichkeit, sich mit anderen Opfern zu vernetzen und dementsprechend auch neue Perspektiven zu eröffnen. Es gab sehr, sehr viele Menschen an diesem Ort, die noch nicht wirklich mit den Anschlägen abgeschlossen hatten, die noch immer sehr leidgeplagt waren. Mit diesen Menschen konnte ich reden und vielleicht konnte ich ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen, ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel aus diesen Gesprächen mitgenommen.
Wie würden Sie denn die Probleme, von denen Sie sprachen, definieren in der Berichterstattung, sagten Sie?
Ich habe das Gefühl, dass immer mehr über die Täter solcher Anschläge berichtet wird, aber kaum über die Opfer. Wenn wir uns zum Beispiel mal meinen Fall anschauen, da ging es ja um den Irfan Dip, der ist 1,5 Wochen vorher durch denselben Mann mit 28 Messerstichen getötet worden. Über den redet keiner mehr. Und ich kann froh sein, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit zu treten, aber die meisten interessieren sich immer nur für die Täter. Woher kam der Täter? Hat die Integration versagt? Haben die Behörden versagt? Das interessiert jeden, aber kein interessiert es, was diese Tat mit den Opfern gemacht hat. Wir müssen Brücken zwischen der Gesellschaft und den Opfern bauen, damit die Opfer auch signalisiert bekommen, dass die gesamte Gesellschaft solidarisch hinter diesen Opfern steht und dass es nicht nur darum geht, bestimmte politische Ideologien zu bedienen.
Ich würde jetzt gerne zu Ihrem Buch kommen, das ich gelesen habe. Und als ich mit Lesen begann, da wusste ich, dass es von dem Attentat handelt, was mir nicht klar war. Schon Ihre Biografie bis zu jedem verhängnisvollen Tag strotzt nur so vor Grausamkeiten. Eine schöne Kindheit hatten Sie nicht, oder?
Das kann man so nicht sagen. Also ich hatte schon eine schöne Kindheit. Ich bin auch für all die Erfahrungen sehr, sehr dankbar. Die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und die haben mir auch die Möglichkeit eröffnet, dann auch so mit dem Vorfall umzugehen, wie ich nun einmal mit dem Vorfall umgegangen bin. Ich habe eine super Erziehung bei meiner Mutter zu Hause genossen. Aber natürlich gab es auch viele Schattenseiten in meiner Kindheit. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat mich nicht belastet und das hat mich nicht stark teilweise auch depressiv gemacht. Aber ich habe all diese Herausforderungen überwunden. und bin zu einem noch stärkeren Menschen geworden. Und weil ich zu diesem stärkeren Menschen geworden bin, konnte ich schlussendlich dann auch die Größe aufbringen und diesen Menschen dann am Ende des Tages in diesem Gerichtssaal vergeben.
Ihre Eltern waren getrennt. Zu ihrem Vater war das Verhältnis eher schwierig. Ihre Mutter hat versucht, das aufrecht zu erhalten. Aber es waren auch zwei unterschiedliche Kulturen. Man hört es auch an ihrem Namen. Den hat ihr Vater, glaube ich, ausgewählt.
Das ist aber auch das einzig Türkische an mir. Ich bin deutsch aufgewachsen, bin mit dem Christentum eigentlich auch groß geworden und habe mich eigentlich auch immer damit identifiziert. Man muss halt auch dazu sagen, als Kind hat man ja keine Ahnung von Religion, da hat man keine Ahnung von Identitäten, da ist man einfach Kind. Und im Laufe der Zeit, auch in der Schule, ist mir klar geworden, dass es wichtig ist, sich zu positionieren. Und ich war aufgrund der verschiedenen Kulturen, die ja auch irgendwie Teil meines Lebens waren, immer hin und her gerissen. Und spätestens ab dem Jugendalter fing die Seite meines Vaters dann an, mich zu manipulieren. Das macht natürlich etwas mit einem Kind. Das waren wirklich schwierige Zeiten. Aber die Zeit, als ich mich dann endlich von diesen Menschen getrennt habe, war eine wirklich gute. Ich habe mich dann taufen lassen, ich habe dann wieder zu meinen Wurzeln zurückgefunden. Aber genau deswegen sage ich auch, ich weiß ganz genau, was diese radikalen Ideologien mit einem machen, wenn man ständig in eine Richtung gedrängt wird. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, auch um zu zeigen, das war nicht das erste Mal, dass ich mit diesen radikalen Ideologien konfrontiert worden bin. Deswegen konnte ich auch so gut mit dieser ganzen Situation umgehen.
Am Tag des Attentats vor 2 Jahren verbringen Sie erstmal einen normalen Tag an der Uni. Was studieren Sie?
Ich studiere Geschichte und Germanistik auf Lehramt an der Ruhr-Universität Bochum. Natürlich wurde ich etwas abgehängt. Ich versuche das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Darüber hinaus war ja eigentlich alles gut. Ich war an dem Tag in einer Vorlesung, bin dann ganz normal zurück nach Duisburg gefahren. Normalerweise trainiere ich in Oberhausen, aber an dem Tag wollte ich dann bei dem besagten Fitnessstudio trainieren gehen.
Dann also der Moment, der alles veränderte.
Das war der Moment, der alles veränderte. Und dann stand ich da in der Umkleide, zog gerade mein T-Shirt aus und hörte auf einmal Hilfeschreie aus den Duschen. Der Schrei war wirklich markerschütternd. Dementsprechend bin ich dann dorthin geeilt. Ich hatte gar keine Kontrolle über meine Beine. Ich bin einfach gelaufen. Ich wollte helfen. Und auf einmal rannte ich dann einem bärtigen Mann in die Arme. Und ehe ich mich versah, steckte dann das Messer in meiner rechten Flanke. So schnell wie das ging, war das Messer dann auch wieder draußen. Ich blickte an mir herab und sah einfach nur Blut aus einem riesigen Loch an meiner rechten Flanke fließen. Ich wusste in dem Moment nicht, wie ich handeln sollte. Ich bin gerannt. Ich bin gerannt und habe nach jemandem gesucht, der mir helfen kann. Ich habe es nicht weit geschafft. Ich habe es bis zur Frauenumkleide geschafft. Das waren vielleicht 10 Meter. Bin dann da zu Boden gegangen, weil ich auf dem Weg sehr, sehr viel Blut verloren habe. Und dann bin ich kurz weggenickt. Und kurze Zeit später bin ich dann zum ersten Mal wach geworden und dann kniete ein Mann über mir und drückte mir ein Handtuch auf die Wunde. Dann bin ich auch wieder weggenickt und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass dann der Täter wieder kam, den Mann 2-mal ins Bein gestochen hat. Und was danach passiert ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann nochmal wach geworden und dann kam auf einmal eine Frau zu mir, hat mich wachgehalten, hat die ersten lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass sie vom Beruf Sanitäterin war, aber zu dem Zeitpunkt privat dort am Trainieren war. Und das war dann mein Glück. Das war
ihre
Schutzengel.
Rettung.
Ja, sie war meine Rettung.
Wie lange mussten Sie dann ins Krankenhaus?
Ich bin dann nach Duisburg eingeliefert worden, habe da ungefähr 4 Wochen gelegen, hatte in der Zeit 4 Operationen. Diese 4 Operationen sind nicht wirklich glimpflich verlaufen. Man hat die Ursache der ständigen Blutung, die Ursache der ständigen Magenprobleme nicht entdecken können. Hatte mir da schon eine Niere und Teile des Dickdarms entfernt. In der 5. Operation hat man dann schnell gemerkt, dass man der Situation nicht mehr Herr wird. Und dann hat man in der Uniklinik Düsseldorf angerufen. Als dann das grüne Licht kam, haben sie mich direkt in der Narkose noch in den Rettungswagen gepackt und nach Düsseldorf gefahren. Und normalerweise hätte man eine Wippel-OP durchgeführt. Das bedeutet, man entfernt alle lebensunwichtigen Organe. Man hätte mir auch beinahe die Beine entfernt, dann wären mir die Beine amputiert worden und. Dann könnte ich heute nicht so hier sitzen, wie ich gerade hier sitze.
Ich wollte eben sagen, ich bin froh, dass Sie hier...
Ja, ich bin auch froh. Das habe ich vielen fähigen Händen zu verdanken. Der Arzt hat sich gegen die Wippel-OP entschieden, hat gesagt, der Junge ist mir einfach viel zu jung. Und es hat geklappt. Ich verdanke ihm mein Leben. Also ich verdanke ihm diese Qualität des Lebens, die ich heute genießen kann. Ja, und dann war ich insgesamt fast 5 Monate auf der Intensivstation, davon dann nochmal 3 Wochen auf der Normalstation und dann konnte ich endlich wieder mit den ersten Schritten ins Leben laufen.
Wir sind hier ins Studio gelaufen. Schön, dass Sie da sind. Im Vis-à-vis beim rbb24-Inforadio ist heute Yasin Güler, den ein Islamist vor 2 Jahren mit einem Messer niederstach. Ich finde es wahnsinnig problematisch, sinnloser Gewalt einen Sinn zuzuschreiben. Trotzdem wirken Sie in Ihrem Bericht am glücklichsten in der jüngsten Zeit. Ich habe gelesen, Sie hatten auch schon einmal Selbstmordgedanken, Sie wurden fast ermordet und Ihr Leben stand im Krankenhaus auf der Kippe. Der Tod war Ihnen schon manches Mal nah. Und jetzt diese Lebensfreude. Woher kommt die jetzt?
Zum einen kommt die daher, dass ich natürlich auch dann wieder das Glück hatte, von der Dialyse wegzukommen. Das hat mich enorm befreit. Man muss sich vorstellen, wenn man 3-mal die Woche zur Blutwäsche gehen muss und dann teilweise auch nur mit älteren Menschen, die ihr Leben schon gelebt haben, in diesen Betten liegt, dann macht das einen natürlich als jungen Menschen total betroffen. Zum anderen, der künstliche Darmausgang hat mich natürlich auch stark eingeschränkt und die Rückverlegung hat mich auch befreit. Und dann kam noch dazu, dass ich meinen jetzigen Verlobten kennengelernt habe. Er mit meiner Erkrankung super gut zurechtkam, mich teilweise bis zur Dialyse begleitet hat, mit mir im Dialysebett geschlafen hat, damit ich nicht alleine bin, alle Wege mit mir unternommen hat. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Er hat mich so genommen, wie ich bin, auch mit den ganzen Namen, mit der ganzen Vorgeschichte. Mit ihm konnte ich mich dann auch zum Glück outen. Das hat mich auch sehr befreit. Im Krankenhaus hat mich meine Familie, die dann noch mal kurz zu Gast war, dann endgültig verlassen, als sie erfahren hat, dass ich schwul bin.
Die eine Familie.
Genau, ich habe ja nur meine Mutter von der anderen Seite. Das war auch ein Befreiungsschlag für mich, weil ich endlich niemandem mehr gefallen musste. Ich war endlich ich. Ich musste mich nicht mehr verstellen. Dann bin ich von der Dialyse weggekommen. Dann habe ich ihm jetzt vor kurzem in Amerika einen Antrag gemacht. Und jetzt werden wir im Juni heiraten. Also ich bin super glücklich. Und das alles wäre nicht passiert, wenn mir dieser schreckliche Anschlag nicht widerfahren wäre.
Haben Sie irgendwo auch aufgrund Ihrer Biografie und was Sie erlebt haben, auch zwischen den zwei Kulturen, haben Sie Verständnis irgendwo für Menschen, die zu Gewalt greifen?
Also ich glaube, dass Wut und Hass viel mit einem Menschen machen können. Aber am Ende des Tages muss man sich bewusst sein, dass dieser Hass einen früher oder später auffrisst. Und das kann nicht die Lösung sein. Ich saß da vor Gericht, habe dem Mann, der mir das angetan hat, in die Augen geblickt und habe nur eine leblose Hülle voller Hass gesehen. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, diesem Hass darfst du nicht erliegen. Du darfst diesen Teufelskreislauf nicht fortsetzen. Und deswegen habe ich ihm vergeben. Das ist eine wichtige Botschaft in meinem Buch. Ich habe ihm vergeben und nicht, weil er diese Vergebung verdient, sondern weil ich diese Vergebung verdiene. Und wenn ich mir nicht selbst vergeben kann, dann kann ich auch nicht heilen. Und ich konnte erst heilen, als ich damit abgeschlossen hatte. Natürlich wird man nie zu 100% mit diesem Fall abschließen. Das ist Teil meiner DNA, das ist Teil meiner Identität. Ich werde das nicht mehr loswerden. Aber ich habe weitestgehend damit abgeschlossen, habe ihm vergeben. Und das hat eine innere Ruhe in mir ausgelöst, einen inneren Frieden, den ich so noch nie verspürt habe. Deswegen appelliere ich an die Menschen, dass sie vergeben sollen, auch wenn es schwer ist. Denn Vergebung ist der wahre Schlüssel zum vollständigen Frieden.
Ja, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Schön, dass Sie bei uns waren.
Vergeben statt vergelten, warum wir Perspektiven gegen Gewalt brauchen. So heißt das Buch von Yasin Güler. Er hat vor 2 Jahren nur knapp ein islamistisches Attentat überlebt. Das Gespräch mit ihm führte Anne-Kathrin Rohhose.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das Filmstudio Babelsberg hat seit langem mit einer Krise zu kämpfen und viele große Hollywood-Produktionen sind in letzter Zeit eher nach Tschechien oder Ungarn abgewandert. Trotzdem wird in Brandenburg nach wie vor viel gedreht, denn als Filmkulisse hat die Region viel zu bieten. Davon konnten sich Location Scouts jetzt auf einer Bustour überzeugen. Dazu eingeladen hatte die Initiative Filmland Brandenburg. RBB-Reporter Johann Friedrich Paul war dabei.
Beelitz, Treuenbrietzen, Altes Lager, Klosterzinner, Jüterbock. An all diese Orte im Fleming sollen sich Location Scouts, Szenenbildner und andere Filmschaffende nach diesem Tag erinnern. Immer wenn der Bus hält, steigen knapp 20 Menschen aus der Branche aus und fotografieren wie eifrige Touristen die Gegend. Denn womöglich passt ein Straßenzug in den nächsten Film. Markus Pensch ist einer von ihnen. Schon über 30 Jahre arbeitet er beim Film. Für Studio Babelsberg ist er für die Orte verantwortlich, die nicht im Studio als Kulisse gebaut werden. Und deswegen schaut er mit wachen Augen auf die Gegend.
Ich achte darauf, ob es ein einheitliches Bild ist, was sich bietet. Das heißt, wenn etwas nicht renoviert ist, dann ist es schön, wenn ein ganzer Straßenzug nicht renoviert, also jetzt filmisch gesehen, einzig und allein filmisch, dann ist es schön, wenn es eine gewisse Kohärenz hat und eine Durchgängigkeit im Look.
Das bedeutet, wenn in einer Straße nur beige Häuser stehen und dann eines knallrot ist, passt das nicht wirklich in den Film. Die kleinen Städte im Fläming überzeugen vor allem durch ihre Sauberkeit.
Dass es erfrischend ist, wie wenig Graffiti man sieht. Also ich wohne in Berlin und da ist Graffiti an jeder Häuserwand. Insbesondere wenn man historische Filme macht, muss man es natürlich alles für teuer Geld beseitigen lassen. Und das fiele hier schon mal weg, was sehr, sehr gut ist.
Damit sich die Location Scouts in den Städten zurechtfinden, brauchen sie Ansprechpartner vor Ort. In Treuenbrietzen macht das der Bürgermeister Michael Knape höchstpersönlich.
Hier brauchen wir keine Kulissenbau, ist alles original, alles echt und alles einmalig. Und ich denke, das ist das, warum auch immer mal wieder angerufen wird. Ich denke, wir haben was Unverwechselbares, was zu der einen oder anderen Szene, zu dem einen oder anderen Film ganz gut passt.
Und Knape verspricht, die Stadt ist offen für den Film und unterstützt, wo es geht. Das ist natürlich nicht ganz uneigennützig. Nicht umsonst ist die ganze Tour von der Initiative Filmland Brandenburg organisiert. Die ist Teil vom Medienboard Berlin-Brandenburg und hat noch die Tourismusverbände mit dabei. Denn wenn eine Region in Film und Fernsehen präsent ist, macht das Hoffnung, sagt die Leiterin der Initiative Christiane Krone-Raab.
Dass danach ganz viele Touristen kommen, gucken, wo wurde das gedreht, das schaue ich mir an.
Gerade kann man Brandenburg auf vielen Wegen sehen, unter anderem in Streaming-Serien.
Cleo wurde unter anderem in Nauen und in Potsdam gedreht. Man sieht gerade aktuell die Spreewaldklinik im Fernsehen. Im Kinobereich kommt ja demnächst wieder ein Christian Petzold-Film ins Kino. Der dreht fast alle Filme in Brandenburg, also die letzten.
Und Hollywood-Regisseur Wes Anderson hat auch vor kurzem in Babelsberg gedreht. Bei The Phoenician Scheme ist auch ein bisschen Brandenburg zu sehen, weiß Markus Bench, Location Scout.
Er hat gar nicht weit vom Studio entfernt in einer Sandgrube gedreht.
Ja, und mehr darf noch nicht verraten werden, bis der Film Ende Mai in Deutschland startet.
Also, Hollywood ist noch nicht ganz abgewandert. Johann Friedrich Paul war das. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD übrigens auch neue Instrumente zur Filmförderung angekündigt. Erst letzte Woche konnte Popstar Anastasia im Berliner Tempodrom mit ihrem Konzert überzeugen. Sie ist gerade auf Jubiläumstour durch Europa, denn vor genau 25 Jahren feierte sie ihren Durchbruch. Aus diesem Anlass wurde ihr erstes Album jetzt neu aufgelegt und ist seit heute zu haben. Unsere Korrespondentin Valerie Krall konnte Anastasia kurz vor ihrer Tour in London treffen.
Es war dieser Song, der Anastasia und ihre Röhrenstimme im Jahr 2000 weltberühmt machte. Ihr Debütalbum Not That Kind kam genau vor 25 Jahren raus und ist bis heute ihr erfolgreichstes. Das will sie feiern. Kurz davor hatte sie aber noch Zeit für ein Interview in London und für einen Blick zurück auf die Anfänge.
I feel very younger when I listen to the first album. I sound younger.
Sie höre sich auf ihrem ersten Album schon sehr viel jünger an, sagt die Sängerin.
But I still feel like I'm still.
Aber ich bin immer noch dieselbe Person. Wenn ich höre, wie und worüber ich damals gesprochen habe, das sind auch heute noch meine Werte und meine Realität. Dahingehend habe ich mich also nicht geändert. Aber ich bin als Mädchen, Frau, als Person erwachsen geworden.
Girl, woman, person.
Ein klassisches Popsternchen war Anastasia nie. Allein schon ihre Stimme war anders. Sie machte getönte Brillen zu ihrem Statussymbol, scheute sich nicht, ihre Meinung zu sagen. Auch nicht, wenn es um Privates ging. Zweimal wurde bei Anastasia Brustkrebs diagnostiziert. Sie ließ sich operieren und gründete eine Charity, die darauf aufmerksam macht, wie wichtig Vorsorgeuntersuchungen schon bei jungen Frauen sind. Sie findet immer Grund zum Optimismus. Ohne viel Geschwurbel, gerade heraus. Diese Eigenschaften, sagt Anastasia, verbindet sie auch mit den Deutschen.
When I think of German culture and I think of Germans.
Wenn ich an die deutsche Kultur und an Deutsche denke, sie sind willensstark, selbstbewusst. Sie wissen, was sie wollen und sagen das auch. Genauso bin ich auch. Ich rede nicht um den heißen Brei herum und ich glaube, die Deutschen wissen das zu schätzen. Die Liebe ist beidseitig. 2023 hat Anastasia ein ganzes Album mit deutschen Songs aufgenommen, coverte Lieder von Sarah Connor, Tokyo Hotel, den Toten Hosen und sang mit Peter Maffay. Ich glaube, es hätte richtig schief gehen können. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass es so gut angekommen ist. Ihre Stimme ist heute mit 56 noch genauso stark wie vor 25 Jahren. Dass das für immer so bleibt, dafür gäbe es zwar keine Garantie, sagt Anastasia. Aber solange sie ihre Lieder so singen kann, wie ihre Fans sie kennen, werde sie weitermachen.
Valerie Krall über Anastasia, die vor 25 Jahren ihren Durchbruch feierte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Wir beginnen mit einer Meldung aus Sachsen-Anhalt. Die A2 Richtung Magdeburg ist zwischen Lotzau und Magdeburg-Rotensee gesperrt. Dort ist ein Fahrzeug umgekippt. Auf der westlichen A10 stockt es in beiden Richtungen vor der Baustelle in Höhe Leest. Jeweils 10 Minuten müssen Sie zusätzlich einplanen. Die B96A Schönefeld Richtung Treptow ist zwischen dem A113 Anschluss Schönefeld Süd und der Alexander-Meißner-Straße in Bohnsdorf derzeit gesperrt. Dort ist gerade die Feuerwehr im Einsatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. Guten Abend. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg sollen im Laufe des Abends beginnen. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon am Mittag losgehen. Laut Autobahn GmbH musste die Brücke aber nochmal abgestützt werden. Von der Baustelle berichtet Juliane Kowalik, RBB 24.
Der sogenannte Knabberer, ein großer Bagger mit hydraulischer Betonzange, soll auch anfangen, die Zufahrtsrampe zur eigentlichen Ringbahnbrücke Stück für Stück abzubauen. Er meißelt und reißt dafür Betonteile aus der Brücke und legt sie dann auf das Fallbett, die großen Sandhaufen unter der Brücke. Dort werden sie zerkleinert und abtransportiert. Am 25. April soll alles fertig sein, 3 Tage später die Ringbahn wieder fahren.
CDU-Chef Merz soll voraussichtlich am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Vorbereitungen dafür in vollem Gange. Der Berliner Tagesspiegel berichtet, dass für den Tag davor Sitzungen der Bundestagsfraktionen geplant sind. Voraussetzung ist aber, dass die SPD-Mitglieder in einer Online-Befragung für den Koalitionsvertrag stimmen. Bei der CDU ist dafür Ende April ein kleiner Parteitag geplant. Die CSU-Gremien haben gestern schon zugestimmt. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Dem Innenministerium in Potsdam zufolge wurden rund 6.800 Fälle erfasst, ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich meistens um Propagandadelikte. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Der US-Sondergesandte für Russland, Witkoff, ist in St. Petersburg gelandet. Dort will er sich mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Für das ARD-Studio Moskau, Jürgen Buch.
Kreml-Sprecher Peskow hat mitgeteilt, dass Putin und Witkoff über die Ukraine sprechen wollen. Es handle sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Witkoff war zuletzt immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Falschaussagen der russischen Führung hinsichtlich der Ukraine öffentlich wiederholt hat.
Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sollen keine zusätzlichen Ferienwohnungen mehr entstehen. Dazu hat die Regionalregierung der spanischen Inselgruppe eine neue Verordnung angekündigt. So soll